Es ist heute tatsächlich die letzte Predigt aus meiner Predigtreihe. Ich verspreche es, danach kommt ein anderes Thema. Und wie immer ist es so, wer alles andere bisher verpasst oder vergessen hat, ich nehme es euch nicht übel, das ist normal. Man kann das auch ohne alles andere verstehen. Wir kamen ja ganz ursprünglich von der Frage, was haben wir denn als Christen für Freiheit? Und jetzt heute sind wir endlich so weit, dass wir das auch hören und hoffentlich verstehen können. Und wir haben in 5 Predigten die Grundlagen gelegt. Dann hatten wir letztes Mal einmal das Thema, was macht unsere Freiheit so mit der Sünde? Und heute kommt dann endlich dieses allgemeine Thema, was ist unsere Freiheit in Christus? Und ich bin zugegebenermaßen, ich habe es ja nicht gesteuert, sehr froh über den Zeitpunkt, weil wir sind kurz nach Weihnachten, wo der Grundstein für unsere Freiheit gelegt wurde, wo Jesus als Licht der Welt in unsere Dunkelheit reinkam. Und wir sind kurz vor dem neuen Jahr, wo ja immer so ein Moment ist, wo ja, man manchmal vielleicht vor so einem Berg steht, wo man vielleicht Sorgen, Nöte hat, aber auch Freuden, die auf einen warten. Und zwischen diesen zwei Zeitpunkten ist jetzt heute und da möchten wir gemeinsam neu entdecken oder wiederentdecken, was uns denn so frei macht als Christen. Das ist so nur für die Historie, da kamen wir her und heute geht es um, Moment, ist nicht an, heute geht es um diese gelben Männchen hier. Das sind die Christen in dieser dunklen Welt, die eben diese Freiheit ausstrahlen sollen. Und heute wollen wir versuchen zu verstehen, was macht diese Freiheit aus. Und bevor wir einsteigen, will ich noch die gerechtfertigte Frage stellen, warum ist das Thema überhaupt so wichtig? Warum reden wir da die ganze Zeit drüber? Oder ich? Und dazu habe ich euch 2 Beispiele aus der Bibel mitgebracht. Und erst kommt ein Negativbeispiel, man soll ja immer mit dem Positiven aufhören. Und da habe ich mir Lot ausgesucht. Ihr kennt diese Stelle, wo er und Abraham sich voneinander trennen müssen, weil jeder zu viel Vieh hat und der Platz reicht nicht mehr. Die Hirten streiten sich untereinander und dann sagt Abraham, such dir aus, gehst du da lang, gehe ich da lang, gehst du da lang, gehe ich da lang. Und Lot guckt ein bisschen rum und denkt, oh, da hinten ist grüne Weide, das ist perfekt für meine Schafe. Und er weiß gar wohl, da ist Sodom und Gomorra, aber was soll's, die Weide ist schön. Und dann lesen wir im Verlauf, wenn man so auf die kleinen Hinweise achtet, er hat dann erstmal dort grasen lassen, also seine Tiere, nicht er. Dann hat er dort gezeltet in der Nähe der Stadt, dann hat er in der Stadt gewohnt. Und zum Schluss hatte er sogar eine wichtige Funktion in der Stadt. Das lesen wir, weil er an den Toren sitzt. Das war damals so ein Zeichen dafür. Und ganz zum Schluss, wo die Engel kommen und ihn rausziehen wollen, lässt er sich gar nicht mehr richtig rausziehen. Da müssen sie ihn richtig packen und abhauen, weil er sich schon so an diese sündige Stadt gebunden hat. Und entgegen zu Abraham, er war auch gerecht. Das sagt uns das Neue Testament. Also er hat auch an Gott geglaubt, aber entgegen Abraham hat er sein Herz an die falschen Dinge gehängt. Er war nicht frei von dieser Welt. Und er hat am Ende alles verloren, außer natürlich seinem Leben. Und als Positivbeispiel habe ich uns mal wieder den Auszug aus Ägypten mitgenommen. Und ja, da kann man überlegen, die waren ja als Sklaven tätig, die Israeliten, und danach frei. Und dann kann man sich fragen, was hätten die wohl gesagt, wenn wir sie gefragt hätten, sagt mal Leute, warum ist das überhaupt so wichtig mit eurer Freiheit? Ich glaube, die hätten uns mal gesagt, ist das eine ernst gemeinte Frage? Davor waren wir in der Knechtschaft und jetzt sind wir freie Menschen, das ist ein gewaltiger Unterschied. Und diesen gewaltigen Unterschied, da will uns Jesus auch hin befreien, zu einem ganz neuen, fröhlichen Leben. Und ganz oft, wir haben es eben gesungen, Herr, öffne uns die Augen, ganz oft laufen wir daran vorbei und sehen es nicht. Und deshalb ist es so ein wichtiges Thema, weil es einerseits so viel zu verlieren gibt, wenn wir uns an das Falsche hängen, wie Lot, und andererseits so viel zu gewinnen, wenn wir uns wirklich frei machen lassen. Und mir fällt da als Beispiel immer der Georg Müller ein, der seinerzeit, ich weiß gar nicht wann, Waisenheime in England aufgebaut hat. Und der hat sinngemäß mal gesagt, dass er sich freut über die Hindernisse in seinem Leben, weil er gespannt ist, was Gott draus macht. Und ich finde, aus diesem Satz ist natürlich so viel Gottvertrauen, aber auch so viel Freiheit da kommen Hindernisse und er sagt, wunderbar, mal schauen, was Gott draus macht, wie er das aus dem Weg wälzt. Und das ist diese Freiheit, die wir heute erkunden wollen. Und der wichtige Hinweis an der Stelle ist, das gilt natürlich nicht nur für die Bekehrung. Natürlich ist diese Bekehrung, dieser einmalige Moment, dieser unglaublich wichtige Moment, wo wir unser Leben Gott anvertrauen, wo wir frei werden. Aber auch in unserem Alltag als Christen, siehe diesen Vergleich zwischen Lot und Abraham, können wir immer wieder in Knechtschaften fallen, die, von denen eben Jesus uns befreien möchte. Und wir werden jetzt heute nicht auf die Bekehrung schauen, sondern eben auf diese Alltagsfreiheiten sozusagen. Und als Beispiel dafür ist mir eingefallen, stellt euch mal vor, wir würden in einer Welt leben, wo alle mit Augenklappen auf die Welt kommen. Das kann ich mir momentan gut vorstellen. Ich habe so Augenklappen für meine Übungen. Also die Leute sehen nichts. Und einige von ihnen lassen sich diese Augenklappen wegnehmen. Jetzt nehmen wir mal an, die Augen sind nicht kaputt, sie funktionieren. Das heißt, sie sehen auf einmal so, wie ihr gerade seht. Und was eine Welt voller Licht und Farben und Schönheit sich vor ihnen auf einmal auftut. Sie können alles tun, was sie vorher auch tun konnten. Sie können aber auf einmal auch viel mehr. Sie können viel mehr sehen, sie können sich besser bewegen und so weiter. Das ist das, was bei unserer Bekehrung passiert. Die Augenklappen kommen weg und Gottes Welt öffnet sich für uns. Und dann ist es aber so, wenn diese Leute ohne Augenklappen dann auf einmal dunkle Sonnenbrillen anziehen, dann wird es wieder dunkler, dann sind ein paar Farben weg. Und der Teufel arbeitet immer daran, dass er uns Christen Sonnenbrillen aufzieht. Und wenn die erste, so langsam wir uns dran gewöhnt haben, dann kommt eine zweite, noch dunklere vorne dran. Und noch eine und noch eine. Und mit der Zeit haben wir fast schon wieder Augenklappen und sehen nicht mehr diese Freiheit, dieses volle, schöne Leben, was Christus für uns vorbereitet hat. Und das Leben in der Freiheit, die uns Christus geben möchte, das ist so viel voller und bunter und schöner und erfüllter und damit aber auch ansteckender für andere als das Leben ohne diese Freiheit. Und das ist das, was heute auf dem Spiel steht, was wir entdecken wollen und ja, verstehen wollen, wie wir diese Freiheit erreichen. Davor möchte ich aber kurz nochmal darauf eingehen, wovon wir denn befreit sind. Und bevor ich darauf eingehe, wovon wir befreit sind, nochmal ein wichtiger Hinweis. Also ich werde tatsächlich relativ radikal sein im Sinne von, ihr werdet sehen, wir sind sehr, sehr vollständig befreit. Und das sagt uns die Bibel, aber mir ist trotzdem wichtig nochmal zu sagen, das geht jetzt hier nicht um ein, wie auch immer man das nennen mag, so eine Art Wohlstandsevangelium, so nach dem Motto, klammer dich nur genug an Jesus und dann ist dein Leben bunt und schön und reich. Die Bibel sagt auch ganz klar, dass es in unserem Leben schwierige Zeiten gibt und Leid, das habt ihr alle schon erlebt. Und das geht also nicht darum zu sagen, es wird jetzt alles perfekt laufen, wenn ihr, was weiß ich, nur gut genug glaubt. Ganz im Gegenteil, die Predigt soll nicht so mit dem Zeigefinger sein, so wenn du dich nicht frei fühlst, dann ist es, weil du nicht genug glaubst, sondern die Predigt, der Zeigefinger soll nach oben zeigen und es zeigen, woran wir uns klammern können. Und die Kämpfe, die wir alle haben, die will ich damit jetzt nicht kleinreden, sondern uns eher ermutigen, eben ganz neu weiterzumachen. Wovon sind wir denn befreit? Die Kurzform ist vom ewigen Tod. Erstens, natürlich, das ist ein Riesenpunkt, den wir auch oft vergessen. Aber das hat eine ewige Konsequenz. Gott hat uns rausgerissen aus der Macht der Dunkelheit, heißt es im Neuen Testament. Und uns versetzt in das Reich seines Lichts. Das ist die erste große Freiheit. Darüber werden wir heute gar nicht sprechen, aber man muss es gesagt haben. Das andere ist ganz einfach von allem, wovon Teufel und die Welt uns knechten möchten. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei, sagt Jesus in Johannes. Also wirklich frei, alles. Und ich habe ein paar kleine Beispiele mitgebracht, die uns das so ein bisschen erläutern sollen oder zeigen sollen, wie diese Tragweite ist, die wir im Alltag oft vergessen, oder ich zumindest. Das erste ist frei von Sorge. Die Bibel ist voll von Ausrufen wie, fürchte dich nicht, alle eure Sorgen werft auf ihn, er sorgt für euch und so weiter. Und nochmal an der Stelle, weil ich weiß, dass wir alle Sorgen haben, ich inbegriffen, die Botschaft ist nicht, hast du Sorgen, bist du ein schlechter Christ. Wir kommen später dazu, wie sich diese Freiheit zeigt und auswirkt. Aber die Bibel sagt ganz klar, das halten wir jetzt erstmal fest, nur Gott kann und will uns auch frei machen von unseren Sorgen. Und oft ziehen wir uns in der Hinsicht diese Sonnenbrille wieder an, wie ich vorhin gesagt habe, wo wir sagen, ja, ich habe doch noch meine Sorgen und es kommen immer mehr Sorgen dazu und die Sicht wird immer dunkler und wir sehen immer weniger, was Gott uns geben möchte. Das zweite ist, frei von Menschenfurcht. Das hat uns Petrus so schön vorgelebt in Apostelgeschichte 4. Sie wurden ja gerade geschlagen und dann kommen sie vor so Rat und die sagen denen, ja, ihr hört jetzt auf von Jesus zu reden, ich sage es mit meinen Worten, sonst machen wir noch schlimmer mit euch als bisher. Und denen hat gerade alles wehgetan, also der Schuss hat gesessen, würde ich mal behaupten. Und Petrus, jetzt hätte ich fast frech gesagt, stellt sich da hin und sagt, ja, ihr Lieben, wem sollen wir denn mehr gehorchen, euch oder Gott? Und sagt damit ganz klar, wir fürchten euch nicht, wir fürchten nur Gott. Und er ist damit frei von dieser Menschenfurcht. Und das gilt nicht nur für Zeiten der Verfolgung, das gilt auch für uns in unserem Alltag. Wie oft machen wir uns von der Meinung von Menschen abhängig, wo wir sagen, ah, was wird er denken oder was wird sie davon halten? Auch davon möchte Gott uns befreien. Ich habe noch aufgeschrieben, frei von fehlendem Vertrauen oder Unglauben. Ich mag immer diese Geschichte von dem Mann mit dem besessenen Sohn und man hört so richtig aus der Geschichte raus, er will eigentlich, dass dem Sohn geholfen wird, aber er weiß nicht, wie er das zum Ausdruck bringen soll und dann kommt in diesem Moment der Verzweiflung dieser schöne Satz, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Selbst davon kann uns Gott frei machen, von unserem fehlenden Vertrauen, von unserem Unglauben oder auch von unserem Fehlglauben. Manchmal haben wir ja falsche Vorstellungen von Gott. Mangelnde Liebe, fehlendes Vertrauen in seine Liebe. Die Liste könnte lang sein. Und das Letzte, was ich aufgeführt habe, er macht uns auch frei von uns selbst. Wie oft sind wir leider selbstzentriert? Oder wir sehen nur auf unsere Zeit, auf unsere Freizeit, auf unsere Bequemlichkeit, auf unsere Probleme, auf unsere eigene Meinung, die wir in den Vordergrund stellen, bewusst oder unbewusst. Auch das ist ein Punkt, wovon Gott uns befreien kann und befreien will. Aber auch Neid, Zorn, mangelnde Kraft, schlechtes Gewissen, Angst vor falschen Entscheidungen und so weiter und so fort. Die Liste ist gefühlt so lang wie was auch immer, einmal um die Welt und nochmal weiter. Und ich höre die an der Stelle aber auf, sonst sitzen wir morgen noch da. Aber ich ermutige euch, auch nochmal drüber nachzudenken. Was sind denn die Dinge, die mich knechten in meinem Leben, die mich wirklich von dieser Freiheit fernhalten, die Gott mir schenken möchte? So, jetzt drängt sich aber eine Frage auf, finde ich zumindest. Und das ist das dicke, fette Wie. Wie kommen wir dahin? Wie können wir diese Freiheit leben? Und wie können wir das, was uns eigentlich, finde ich, hoffe ich, alle anspricht und was wir schön finden, dieses Leben in der Freiheit, wo uns nichts knechten kann, erreichen? Und das Erste, was ich dazu sagen muss, ist, es ist ein Kampf. Also es ist jetzt nicht auf Knopfdruck und dann ist es soweit, das wird euch wenig überraschen. Dazu habe ich uns einen Vers mitgebracht. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Man merkt hier schon, da gibt es auch viele andere Verse, diesen Kampf. Einerseits dieser erste Satz, die vollständige Freiheit und andererseits, Achtung, nicht wieder davon abkommen. Und wir haben es eben auch schon bei dem Thema frei von Sorge gesagt. Wer von uns lebt denn sein ganzes Leben seit der Bekehrung auf Knopfdruck auf einmal ohne Sorge? Wir merken, das zieht immer wieder uns dahin. Jetzt ist die Frage, wie kämpfen wir diesen Kampf? Und die Antwort ist, die einzig richtige, gar nicht. Es geht nicht, wir schaffen es nicht. Wir können nichts tun, wir verlieren nur, wenn wir uns selber dran klemmen. Wir wollen immer was tun, das liegt in unserer Natur. Was kann ich tun? Das ist auch so das Erste, was man bei diesem denkt. Wie werde ich frei? Wo ist das Rezept? Was muss ich tun, damit es funktioniert? Und da muss ich euch enttäuschen, es ist hoffnungslos. Und das habt ihr in eurem Leben alle schon gemerkt. Und das geht auch so weiter. In 5 Vers 2. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Die Beschneidung steht ja oft für das Halten der Gebote. Und da sagt Paulus ganz klar, wenn ihr durch eure eigenen Anstrengungen versucht, vor Gott wohlgefällig zu sein, euch, was weiß ich, von euren Sorgen selbst zu befreien, von eurem fehlenden Vertrauen, von eurem Unglauben, dann wird euch Christus nichts nützen und es wird scheitern. Und deshalb geht es heute nicht um eine Methode, führe 5 Schritte aus und dann bist du frei, sondern um eine Person. Und das ist Jesus. Und alles andere kann man vergessen. Jesus muss es tun und nur er kann durch seinen Heiligen Geist diese Freiheit in uns bewirken. Und das Erste, was uns dabei bewusst sein muss, was leider auch im Alltag oft passiert, wir können nicht einerseits die Gaben wollen und den Geber beiseite lassen. Diese Freiheit, die klingt attraktiv, ne? So unbesorgt durchs Leben und tada, tada, alles gut. Aber es hängt alles an Jesus, der selber gesagt hat, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Genau das ist damit gemeint. Erst Gott in den Vordergrund stellen und dann kommt alles andere. Und da gibt es manchmal auch Sünde in unserem Leben, wo wir was anderes vor oder einfach auch neben Jesus stellen und das müssen wir erst bekennen. Das hatten wir ja schon beim letzten Mal, da halte ich mich nicht so lange auf. Nur ein Bild noch dazu. Ihr kennt alle Gideon, der praktisch sein Volk befreien musste, durfte, konnte. Bevor es losging, hatte Gott aber gesagt, in deines Vaters Hause, da steht noch eine Statue, die machst du erstmal kaputt. Und dann können wir das Volk befreien. Und das ist eben dieses Zeichen für, wenn in deinem Hause noch was steht, was zwischen dir und Gott ist, das muss erst kaputt gehen, bevor Gott dich frei machen kann. Und das führt uns zu dem, was ich letztlich tatsächlich zum Titel der Predigt gemacht habe. Du musst Sklave werden, um frei zu sein. Das ist letztlich der Schlüssel. Das steht in 2. Petrus 2, Vers 19, also nicht das, sondern der Sinn dahinter. Sie versprechen ihnen Freiheit und sind doch selber Sklaven ihrer moralischen Verkommenheit. Das ist vom Kontext her egal, in Anführungszeichen. Worauf ich hinaus will, ist der zweite Satz. Denn wovon man sich beherrschen lässt, von dem ist man versklavt. Da sagt uns Petrus, geführt durch den Heiligen Geist, ganz klar, du bist von irgendwas beherrscht in deinem Leben. Entweder Jesus oder irgendwas anderes. Und was auch immer das andere ist, es wird dich knechten. Und wir müssen, so wie Jesus das gesagt hat, sein leichtes Joch auf uns nehmen. Und da, finde ich, hilft uns ein Bild aus dem Alten Testament enorm. In 5. Mose 15 unter anderem steht das ist das Bild vom Sklaven, der nicht gehen will. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob das je passiert ist, aber die Bibel hat es beschrieben, wahrscheinlich für uns im Neuen Testament, dass wir das auch verstehen. Da geht es darum, dass ein Sklave in Israel laut göttlichem Gesetz alle 7 Jahre frei werden musste. Also er durfte wieder frei weglaufen. Außer er entschied sich bewusst, hey, bei dem will ich bleiben. Ich will sein Sklave bleiben. Und dann hat der Meister ihm so ein Loch ins Ohr gestampft und dann war für alle klar, der ist freiwillig Sklave, der bleibt ein Leben lang bei diesem Herrn. Jetzt stellt euch mal vor, das ist passiert. Wir nennen den guten Sklaven einfach Hans. Und jetzt läuft der Hans in die Stadt und trifft 3 alte Freunde. Und diese 3 Freunde, die sehen natürlich direkt, dass er jetzt so ein hübschen Loch, also so ein Piercing-Vorbereitung, würde man heutzutage sagen, in seinem Ohr hat. Und die lachen dann erstmal, wie dumm kann man denn sein? Jetzt wärst du frei gewesen, wir haben diese Freiheit genommen, wir sind jetzt frei, wir laufen frei rum und du hast dich freiwillig unterworfen. Und ein paar Monate später kommt eine Hungersnot übers Land und die 3 Freunde sind besorgt, wie werden sie ihre Familie versorgen. Und sie treffen den Hans wieder und der ist so feuchtfröhlich und ganz zufrieden. Und er sagt, ja, warum machst du dir keine Sorgen? Der sagt, Hans sagt nur, mein Herr sorgt für mich und meine Familie. Und noch ein bisschen später kommt ein starker Winter, es ist bitterkalt und das ganze Feuerholz in der Umgebung ist leer. Außer von einem Wald, aber in dem Wald, das beansprucht der Bürgermeister für sich, obwohl es ihm nicht gehört. Und da sehen die drei Freunde, wie der Hans in den Wald geht und Feuerholz sammelt. Und er sagt, du bist doch verrückt, der Bürgermeister macht dich zur Schnecke. Und da sagt der Hans nur, mein Herr hat mich beauftragt, hier Holz zu sammeln, damit es uns warm wird. Wenn der Bürgermeister damit ein Problem hat, muss er sich bei meinem Herrn beschweren. Und auf einmal vergeht den drei Freunden Schritt für Schritt das Lachen, weil sie merken, was der Hans hat. Und sie merken, der hat eine Freiheit, die wir nicht haben. Das ist dieses starke Bild aus dem Alten Testament. Und das heißt einfach nur ganz konkret, wenn wir immer wieder aufs Neue Jesus in den Mittelpunkt stellen und uns auf ihn verlassen, Zeit mit ihm verbringen, ihm Hindernisse bekennen und bereuen und ihm zum Maßstab machen, sein Wort und nicht unseren eigenen Verstand. Das ist immer wieder so schön in Hebräer 11 ausgedrückt. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Der zweite Teil hier, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Das, also wenn ihr da mal eine Weile drüber nachdenkt, dann sagt euer Verstand, nee, da bin ich nicht dabei. Der Glaube sagt, alles klar, los geht's. Und das ist das, wir klammern uns an Gott, auch wenn wir etwas nicht sehen. Entweder mit den Augen nicht sehen oder mit dem Verstand nicht sehen. Er ist die höchste Instanz. Und so ist es auch, wenn ihr Hebräer 11 weiterlest, da geht es ja um die Glaubenshelden. Und die haben alle lauter Sachen gemacht, die sie eigentlich nicht gesehen haben. Gott hat zu Abraham gesagt, zieh aus in ein Land. Und er sagt, welches? Oh, sag ich dir später. Und so weiter. Die haben lauter Sachen gemacht, die sie nicht sehen, die sie nicht verstehen konnten. Sie haben sich mit Gott auf den Weg gemacht. Und dann war das Gottes Auftrag, den sie erfüllt haben. Und dadurch aber hat sich Gott auch darum gekümmert, dass es funktioniert. Und so können auch wir in unseren ganz alltäglichen Überlegungen ganz bewusst Gott voranstellen. Auch bei ganz, sagen wir mal, praktischen Themen wie, was plane ich fürs nächste Jahr? Oder wie verwende ich das Geld, was Gott mir anvertraut hat? Oder wie investiere ich meine Zeit? Und das ist tatsächlich auch ein Punkt, wo wir uns als Gemeinde eben gegenseitig unterstützen können. Nicht indem wir anderen sagen, hier, das oder das hast du falsch gemacht, sondern indem wir uns liebevoll die blinden Flecken aufzeigen, die sich bei uns entwickelt haben, wo wir vielleicht noch Sonnenbrillen aufhaben und wo wir uns gegenseitig ermutigen, eben wieder auf Jesus zu schauen. Und weil es so der wichtigste Teil ist, und wahrscheinlich auch das, wo wir uns am meisten schwer tun, hatte ich eigentlich vor, uns noch zwei Luftballons mitzunehmen. Aber ich bin nicht frei von Vergesslichkeit. Und deshalb muss ich leider nochmal auf eure Vorstellungskraft zurückkommen. Und zwar müsst ihr euch jetzt vorstellen, zwei Luftballons. Der eine, das ist der nicht bekehrte Luftballon, der ist ohne Helium, der liegt auf meinem Schreibtisch rum, also auf dem Pult. Und der andere, das ist der bekehrte Luftballon, der ist mit Helium gefüllt, den halte ich hier in meiner Schnur in einer Hand und der will die ganze Zeit nach oben abhauen. Und das ist eben das bei unserer Bekehrung, schenkt uns Gott den Heiligen Geist, er füllt uns sozusagen mit Helium und zieht uns immer wieder konstant zu ihm nach oben. Also Gott ist im Bild oben, das passt, wie in der Bibel auch oft. Und das macht eben erstmal diese Freiheit überhaupt möglich, dieses Helium, der Heilige Geist, der uns immer wieder zu Gott zieht. Ohne geht schon mal gar nichts. Aber es kommt auch immer wieder, und jetzt ziehe ich an der Schnur und ihr seht den Luftballon rauf und runter kommen. Es kommen auch immer wieder Sorgen und Nöte und auch schöne Ereignisse, tolle Sachen in unserem Leben. Letztlich alles, was uns von Gott wegziehen kann, die uns runterziehen wollen. Die geben uns so einen Ruck und ziehen uns runter. Und dann geht es wieder langsam hoch. Und dann geht es wieder schnell runter. Und dann wieder langsam hoch. Und so ist es vom Prinzip, diese Schnur, die uns immer wieder runterzieht, das ist oft das, worauf wir uns fokussieren. Dann nehmen wir, ach, schon wieder Sorgen, schon wieder Nöte, schon wieder Probleme. Und das ist menschlich völlig verständlich, das ist das Normalste der Welt, weil dieser Ruck tut weh, der zieht uns runter. Und trotzdem will Gott uns immer wieder, wenn wir uns zurück auf ihn fokussieren, wenn wir alles bei ihm abladen, eben wieder den Auftrieb nach oben gehen. Und das ist das, was dann eben ein lebenslanger Prozess ist. Also es ist nicht so, dass irgendwann dieser Ruck aufhört. Außer, jetzt kommt die Schere, wenn wir dann irgendwann sterben, dann geht es auf in den Himmel und dieser lebenslange Kampf ist vorbei, weil dann können wir schauen, was wir geglaubt haben. Selbst alle negativen Konsequenzen, die wird dann Gott wegwischen und dann haben wir praktisch diese Freiheit auch in der vollständigen Art und Weise, wie sie in einer sündbehafteten Welt nicht funktionieren kann. Also wenn ihr alles vergesst, was ich zum Wie gesagt habe, außer geht zu Jesus, das reicht. Und ein ganz kurzes letztes noch, die Frage wozu? Wozu sind wir denn frei? Und das ist tatsächlich trotzdem noch ein wichtiger Punkt, weil alles, was Gott tut, hat auch einen Zweck. Natürlich liebt er uns und möchte Gutes für uns, aber es ist mehr als nur, dass wir uns schön fühlen in unserem Leben. Das gehört dazu, aber es ist nicht alles. Und auch hier hilft uns dieses Bild von diesem freiwilligen Sklaven aus dem Alten Testament. Wir sind befreit, um zu dienen. Das ist auch beim Auszug aus Ägypten so. Die wurden ja mächtig befreit, das Volk. Und Mose sagt mehrmals zu Pharao, der Herr sagt, also Gott sagt zu Mose und Mose sagt zum Pharao so, der Herr sagte zu Mose, geh morgen früh zum Pharao, wenn er ans Wasser hinausgeht und sag zu ihm, so spricht der Herr, lass mein Volk ziehen, damit es mir dient. Also sie wurden frei gemacht von Gott, um zu dienen. Und nehmt, wie ihr wollt, gute oder schlechte Nachricht, aber es ist bei uns nicht anders. Wir sind befreit, um zu dienen. Und so ist auch unser ganzes Leben ein Dienst an Gott. Sei es zu Hause, im Alltag, sei es sonntags im Gottesdienst. Der Gottesdienst heißt nicht so, weil Gott uns dient, sondern weil wir Gott dienen und ihm die Ehre geben wollen. Das geht darum, ihn groß zu machen. Genauso im Alltag. Und da kommen wir wieder zu Petrus, ein paar Kapitel weiter in Apostelgeschichte 10. Da sagt er ein Wort, was man schnell überliest, was aber trotzdem sehr verblüffend ist. Ganz kurz zum Kontext. Es geht um diese Vision, die Petrus hat, wo er dieses Fleisch vom Himmel runterfallen sieht, was unrein ist und das nicht essen will. Ist aber letztlich hintergründig. Fakt ist, Gott sagt ihm, Petrus, steh auf und iss. Und die Antwort von Petrus ist, nein, Herr. Und das ist eine unglaublich verblüffende Wortkombination. Weil, wenn Jesus Herr ist, warum sage ich ihm Nein? Und wenn ich ihm Nein sage, warum ist er mein Herr? Das passt nicht beieinander. Ein Herr darf Befehle geben und ich muss sie ausführen. Und bevor wir mit Petrus zu doll auf den Finger zeigen, können wir nachdenken, wie oft wir in unserem Leben das Gleiche machen, dass wir sagen, Nein, Herr. Es ist mir vielleicht gerade zu schwierig, zu unbequem. Was weiß ich? Ich bin mir nicht sicher, ob ich es wirklich machen soll. Das kann doch ein anderer tun. Ihr kennt die Ausreden alle sehr gut, wo wir letztlich bewusst oder unbewusst zu Gott sagen, nein, Herr. Und warum ist die Frage, warum klappt es denn besser mit dem Dienst, wenn wir in dieser Freiheit leben, die Jesus uns schenkt? Die erste Antwort ist, ohne klappt es einfach gar nicht. Wir können Gott nicht dienen, wenn wir nicht in dieser Freiheit stehen, die er uns gegeben hat, die uns der Heilige Geist gibt. Nehmt einfach die Früchte des Geistes. Ich habe 3 Beispiele mitgebracht. Die Liebe zum Beispiel. Wir können Gott und den Nächsten erst lieben, wenn Gott uns von unserer Selbstsucht, unserer Selbstzentriertheit, aber auch von vergangenen Verletzungen, von Hass, von Wut befreit. Nehmt Friede und Freude. Klingt auch sehr schön, ne? Friede und Freude. Aber das geht nicht ohne Freiheit vor Angst, ohne Freiheit vor Sorgen, ohne Freiheit vor Unruhe, ohne Freiheit vor Undankbarkeit. Nehmt den Glauben. Das geht nicht ohne Befreiung von Unglauben, von Unsicherheit, von Zweifel. Also wir können Gott nur so dienen und so leben, wie er es will, wenn wir uns von ihm befreien lassen. Und das Zweite, da komme ich zurück zum Bild mit der Augenklappe, mit den Menschen, die alle so auf die Welt kommen. Es ist einfach viel authentischer und ansteckender für andere Menschen. Stellt euch diesen Kerl vor, der die Augenklappe weg hat, der hüpft rum und sagt, Mensch, Leute, ist so schön hier. Und die anderen sagen, du spinnst, es ist so schwarz hier. Und er sagt, nein, überall Farben, der sprüht richtig. Und dann irgendwann, wenn er halt seine Sonnenbrille wieder aufhat, dann sagt er, ja, du hast recht, eigentlich ist alles ziemlich dunkel. Nee, das, ja, eigentlich sind wir einer Meinung. So ein paar Umrisse sehe ich noch. Und dieser Kontrast fehlt, dieses Ansteckende, diese Freiheit, die andere fragen lässt, was ist denn mit dem los? Wo kommt es her? Was gibt dem Gott, was ich nicht habe? Das kriegen wir nur, wenn wir von dieser Freiheit richtig schwärmen können. Und danach sehnt sich letztlich jeder in seinem Leben, ob Christ oder nicht Christ. Und zum Schluss und als kleine Zusammenfassung habe ich noch ein Bild mitgebracht, das der Pfarrer Wilhelm Busch hat mal über den Esel gepredigt an Palmsonntag. Und ich fand, der Esel, vom Esel können wir lernen. Nehmt es nicht persönlich. Der Esel an Palmsonntag. Jesus hat drei Sachen von ihm gesagt. Das erste, bindet ihn los. Das zweite, bringt ihn zu mir. Und das dritte, der Herr bedarf seiner. Und so ist es mit unserer Freiheit. Das erste, bindet ihn los. Jesus befreit uns einmalig, wenn wir zu ihm kommen und unsere Sünden bekennen und umkehren von unserem Lebenswandel und befreit uns zu diesem ewigen Leben. Trotzdem sind wir aber hier auf der Erde immer wieder in dieser Anfechtung, das Seil, was uns runterzieht, wenn wir mit Helium gefüllt sind, von Sünde, von Leid, und mit ihnen verschwindet das, was wir hier auf Erden an Freiheit haben können. Dann heißt es schnell zurück zu Jesus, dass das mit dem Esel bringt ihn zu mir. Nicht zu irgendeinem Jünger, nicht sonst wohin, bringt ihn zu mir. Nur bei ihm gibt es diese Freiheit wirklich. Jesus hat es gesagt, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Ja, es ist ein Kampf, den wir nicht selbst gewinnen können. Und trotzdem müssen wir ihn kämpfen, indem wir immer wieder zu Jesus gehen, ihm das anvertrauen, ihn für uns kämpfen lassen. Und das Dritte? Der Herr bedarf seiner. Wir sind befreit, nicht um fröhlich und glücklich und entspannt auf dem Sofa zu sitzen. Auch das ist uns gegönnt. Aber wir sind befreit und berufen in den Dienst dessen, der alles für uns getan hat und der uns diese Freiheit gibt. Der Herr bedarf seiner. Und trotzdem gilt, und das möchte ich euch nochmal zurufen, wenn euch euer Gefühl gerade sagt, dass ihr euch so gar nicht frei fühlt, dann geht jetzt bitte nicht mit einem schlechten Gewissen nach Hause. Eigentlich, da wäre so viel schöne Freiheit und ich habe sie nicht. Das haben wir alle. Wir kennen das alle. Ich kenne das auch. Ich kenne das diese Woche auch wunderbar. Also auch wenn ich jetzt heute hier stehe und über Freiheit predige. Es gibt Momente, wo es eben gerade nicht läuft, wo uns irgendwas runterzieht. Und wo wir aber einerseits wissen dürfen, Gott handelt anders. Andererseits aber auch wissen dürfen, wie in Hebräer 11, Vers 1, wir können auf Gott vertrauen, auch wenn wir ihn nicht verstehen, und wir können das ergreifen, was er uns verspricht. Und deshalb lasst uns gemeinsam durch Gottes Gnade dieses erfüllte und bunte und unbeschreiblich schöne Leben in der Freiheit Christi leben, ab heute und im nächsten Jahr und darüber hinaus, und uns auch gegenseitig dazu ermutigen. Und zum Schluss möchte ich euch das nochmal zurufen aus Galater 5, Vers 1. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Amen.